Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Ein Häuschen im Grünen. Davon träumen anscheinend immer mehr Menschen. Die Preise für Bauland und Eigenheime in Brandenburg gehen allerdings seit Jahren steil nach oben. Für Normalverdiener kaum noch zu stemmen. Im vergangenen Jahr kam dann auch noch Corona. Bei vielen wurde das Geld damit noch knapper. Und Bauland und Immobilien? Auf Umsatzrekord, wie der Grundstücksmarktbericht für das vergangene Jahr zeigt. Lisa Steger war bei der Vorstellung des Berichts in der Staatskanzlei dabei.
Bei Grundstücksgeschäften wechselten brandenburgweit im letzten Jahr rund 8 Milliarden Euro den Besitzer. Eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Die Preise für Bauland sind in einem Jahr um knapp ein Fünftel gestiegen, im Berlin-nahen Raum gar um ein Viertel. Ebenso die Preise für Häuser. In Kleinmachnow, der teuersten Gegend, mussten Käufer für ein freistehendes Eigenheim im Schnitt mehr als 920.000 Euro bezahlen. Doch auch weiter weg von Berlin steigen die Preise, sagt Brandenburgs oberster Grundstücksgutachter Jürgen Kuse.
Während in der Vergangenheit die Konzentration auf den engeren Bereich, also den Speckgürtel, sehr stark war, geht mittlerweile die Nachfrage sehr viel weiter ins Land hinaus und hat auch die Bereiche über den Speckgürtel hinaus längst erreicht.
Die Leute kaufen dort, wo es einen Bahnhof und schnelles Internet gibt. Der Trend zum Homeoffice trägt dazu bei, so Kuse. Auffallend viele Verkäufe gab es im Kreis Oder-Spree, vermutlich wegen der Tesla-Fabrik. Teurer geworden ist es aber auch etwa in Brandenburg an der Havel, Rathenow oder in Nauen im Havelland. Dort kostete der Quadratmeter einer neuen Eigentumswohnung im Schnitt rund 5.300 Euro. In Angermünde waren Eigenheime im Schnitt für knapp 200.000 Euro zu haben. Preise, die vor Jahren unvorstellbar waren. Fazit Jürgen Kuses.
Es ist noch genug Geld im Markt und bei den Käufern, sodass die Umsätze stabil geblieben sind und sogar gestiegen sind.
Das Problem, alteingesessene Brandenburger können oft nicht mehr mitbieten, so der Gutachter. Kaufinteressenten etwa aus München oder Hamburg halten die Angebote in der Mark dagegen für ein Schnäppchen. Hinzu kommt, Gemeinden mit vielen Zugezogenen müssen investieren. Innenstaatssekretär Uwe Schüler.
Sei es Kitas, Schulen, Straßen, also es bedarf dann schon enormer Investitionen, um das natürlich entsprechend auch mit der Bevölkerungsentwicklung anzupassen. Die Landesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, auch in dem Bereich natürlich im ÖPNV weitere Angebote zu schaffen, gerade auf der Schiene. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt auch für die weitere Entwicklung.
Am Geld wird es nicht scheitern. Im letzten Jahr kamen allein 520 Millionen Euro an Grunderwerbssteuer hinein. Und wer nach Brandenburg zieht, zahlt dort auch seine Einkommenssteuer.
Informationen von rbb-Reporterin Lisa Steger. Und plötzlich ist Klimaschutz wieder ganz oben auf der politischen Agenda. Allerdings brauchte es für den einen oder anderen Politiker offenbar erst wieder ein Ereignis wie die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland. Als eine Konsequenz schlägt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder jetzt vor, doch schon 2030 und nicht erst 2038 aus der Kohle auszusteigen. Zustimmung kam dafür allerdings fast nur aus der eigenen Partei, der CSU. Aus Brandenburg nicht, wie Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
Selten war sich die Brandenburger Politik so einig wie in diesem Fall. Söders Vorschlag, früher aus der Kohle auszusteigen, sei wenig hilfreich. Schließlich sei Bayern selbst nicht betroffen, so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Es rufe sich immer leicht vom Spielfeldrand aus. Genauso sieht es sein Parteifreund, SPD-Fraktionschef Erik Stohn.
Was er tut, ist wohlfeil. Bayern ist kein Kohleland, da kann man sich schnell hinstellen und als Klimaschützer gerieren. Bayern betrifft das nicht, aber für die Kohleländer wäre das ein harter Strukturbruch.
In der Sache sei sie natürlich dafür, früher als geplant aus der Kohle auszusteigen, sagt Brandenburgs Grünen-Chefin Julia Schmidt. Doch Söder gehe es gar nicht um die Sache, sondern darum, Wählerinnen und Wählern das Gefühl zu geben, die Union nehme den Klimaschutz ernst.
Es reicht auch nicht, wenn sich die CDU und die Union ein bisschen jetzt grün anstreicht und wenn es dann konkret wird, dann verweigern sie aber konkrete Maßnahmen und bleiben die Klimaverweigerer. Damit sind sie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
Zu oft habe die Union bei Klimaschutzmaßnahmen gezögert, so die Grünen. Und Söder sei zwar schnell mit Worten, aber nicht mit Taten. Selbst die Schwesterpartei CDU kann Söders Vorschlag in Brandenburg nichts abgewinnen. Hierzulande brauche man die ausgehandelte Zeit bis 2038, um den Strukturwandel zu schaffen, betont CDU-Fraktionschef Jan Redmann.
Ich glaube, es nützt auch nichts, wenn man mit dem Finger auf andere Länder zeigt und dort weitere Maßnahmen einfordert. Markus Söder sollte vielmehr darauf schauen, ob er nicht auch in Bayern noch weitere Maßnahmen zum Kampf gegen den Klimawandel einbringen kann. Ich denke an den Bereich Windkraft oder auch Solarenergie. Da gibt es sicherlich noch Potenzial in Bayern.
Die AfD wiederum ist auch weiterhin gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien. Sie setzt unter anderem auf Atomkraft und will die Kohle noch möglichst lange nutzen. Deswegen kommt ein früherer Ausstieg auch für AfD-Wirtschaftspolitiker Steffen John nicht in Frage.
Es wird mehr Arbeitsplätze kosten in dem Bereich. Und wir wissen natürlich nicht, wie soll denn mit den erneuerbaren Energien eine stabile Energieversorgung des Landes überhaupt gewährleistet werden. Da steht alles auf dem Spiel. Insofern ist das eine Forderung, die man ablehnen muss.
Im noch Kohleland Brandenburg hat sich der bayerische Ministerpräsident mit seinem Vorschlag also keine Freunde gemacht, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Informationen von unserer landespolitischen Reporterin Amelie Ernst. In Berlin haben den Tag über junge Klimaschützer demonstriert, die ersten Fridays for Future-Proteste nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Inforadio-Reporter Markus Streim war dabei.
Natürlich waren die schlimmen Ereignisse in NRW und Rheinland-Pfalz das Thema am Invalidenpark in Mitte.
Und es zeigt uns eben noch mal mehr, dass das, was jetzt passiert, das ist schon die Klimakrise.
Knapp 200 meist junge Leute waren gekommen, wieder mit selbstgemalten Plakaten für mehr und schnellere Veränderungen beim Klimaschutz. Unterstützt auch diesmal von vielen älteren Menschen.
Die Diskussion ist viel mehr in die Breite gegangen. Es geht eindeutig viel mehr in die Bevölkerung. Und das, was sich hier tut, das wird inzwischen ernst genommen. Das ist noch nicht so furchtbar lange her. Da haben gerade wir alten Leute gesagt, ach Mensch, lasse doch die jungen Leute, die lernen das auch noch. Die Sache ist vorbei.
Doch die Flutkatastrophe dürfe man jetzt nicht als Trumpf ausspielen, warnte auch Fridays for Future-Sprecher Paasch. Er und sein Team wollen in den nächsten Wochen bis zur Bundestagswahl ihre Aktivitäten verstärken. Und sie bekommen Unterstützung, auch von Robin Wood. Für die Energiewende demonstrierten Aktivisten um Aaron Schinker mit einem Floß auf der Spree.
Es wird ganz viel über Klima geredet, aber es wird ganz wenig gemacht, wie wir die letzten Jahre schon gesehen haben. Deswegen wir jetzt auch vor diesen Flutkatastrophen und auch den letzten Dürresommern stehen. Was wir fordern, ist eine Energiewende, die diesen Namen auch verdient und keine heuchlerischen Versprechungen. In Berlin sehen wir jetzt zum Beispiel, dass Kohlekraftwerke auf Erdgas umgerüstet werden. Also da wird ein Fossil mit dem nächsten ersetzt, sogar mit schlimmeren. So, was wir brauchen, ist eine Reduktion von Emissionen und zwar sofort, nicht erst 2038.
3 Wochen lang werden die Robin-Wood-Aktivisten jetzt über Havel und Elbe nach Hamburg schippern. Parallel wird Fridays for Future den nächsten großen Streik 2 Tage vor der Bundestagswahl vorbereiten.
Mittlerweile auch etwas ältere Klimaschützer bei den jungen Klimaschützern von Fridays for Future dabei, wie unser Reporter Markus Streim bei der ersten Fridays for Future-Demo in Berlin nach der Flutkatastrophe gesehen hat. Die Zeiten des Mangels sind vorbei. Jetzt kommt der Überfluss. Wer noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, muss hierzulande nicht mehr lange auf einen Impftermin warten. Es gibt ja sogar Pop-up-Angebote ganz ohne Termin. Bisher sind aber nur fast 50% der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Für eine Herdenimmunität reicht das noch nicht. Der Berliner Senat will deswegen jetzt vor allem die jungen Menschen motivieren, sich impfen zu lassen. Per Brief an alle 18- bis 30-Jährigen. Die ersten Schreiben der Gesundheitssenatorin seien demnach schon raus. Einzelheiten dazu aus der landespolitischen Redaktion von Thorsten Gabriel.
In dem Brief, der nach Angaben der Verwaltung an rund 550.000 Haushalte verschickt wird, appelliert die Senatorin an die 18- bis 30-Jährigen, bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie mitzuhelfen. Dass hohe Impfquoten Leben retten würden, sehe man an den gesunkenen Todeszahlen in Pflegeheimen und in der älteren Bevölkerung. Für Geimpfte sinke die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, um bis zu 90%, wird in dem Brief argumentiert. Angegeben ist in dem Schreiben abschließend die Internetadresse und die Nummer der Telefonhotline, um sich 2 Impftermine geben zu lassen. Ungeachtet dessen bieten ab heute auch mehrere Impfzentren die Möglichkeit, sich jeweils nachmittags ohne Termin impfen zu lassen.
Und auch an den beruflichen Schulen in Berlin soll mehr Motivation folgen. Die Senatsverwaltung für Bildung hat angekündigt, mit Beginn des neuen Schuljahres mobile Impfteams dorthin zu schicken. Vor allem die rund 70.000 volljährigen Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern und noch ungeimpftes Schulpersonal sollen damit erreicht werden, sagt Bildungssenatorin Sandra Scheres. Informationen von unserem landespolitischen Reporter Thorsten Gabriel. 2 Wochen ist das her. Da haben wir über einen einzigartigen archäologischen Fund berichtet. In Guben im Spree-Neiße-Kreis ist man bei Hausbauarbeiten auf ein Gräberfeld aus der Bronzezeit gestoßen. Rund 50 Gefäße, also Urnen und Grabbeigaben, sind dort geborgen worden und mittlerweile sicher verstaut im Freien Institut für angewandte Kulturwissenschaften in Cottbus. Reporterin Josephine Jahn hat das Archäologenteam dort noch einmal besucht.
Ja, hier sind auch schön.
Mehrere Schubladen sind gefüllt mit Scherben, die die Archäologin Elisabeth Ida Faulstich-Schilling und ihre beiden Mitarbeiterinnen noch zusammenfügen wollen. Selbst auf der zerbrochenen Keramik lassen sich filigrane Muster erkennen. Das mache die Funde des Gubener Gräberfelds, die aus dem Ende der Bronzezeit, ca. 1000 bis 500 vor Christi, stammen, so einzigartig.
Die Dekoration der Gefäße, die so viele Varietät aufweist und ein Formenspektrum, was seinesgleichen sucht. Also es sind alles sehr schön und sehr fein ausgearbeitete Gefäße. Also es ist wirklich ganz was Besonderes.
Die Menge an gut erhaltenen Gefäßen ist für das Team das i-Tüpfelchen des Fundes. Keine Selbstverständlichkeit in einer Archäologenlaufbahn, sagt Virginia Trinko, die die Arbeiten an der Fundstelle geleitet hat.
Das Besondere war, die Gefäße waren noch alles intakt. So, man könnte wirklich gut die Formen sehen. Und ich habe schön Bronzezeit-Keramik gefunden, aber war schon alles fragmentiert. Und ja, was wirklich toll, alles perfekt noch.
Außerdem ist den Archäologinnen eine Besonderheit aufgefallen. Die Haupturnen waren teilweise auf Granitsteinen, die vielleicht als Mahlsteine genutzt wurden, positioniert, erklärt Faulstich-Schilling.
Das heißt natürlich, wenn ich einen Stein dahin lege, die Urne draufstelle, dass sie längere Zeit stabil bleiben soll. Da muss es einen längeren Ritus darum gegeben haben, also dass da mehrere Leute ihre Gefäße, Blumen und Sonstiges mit in dieses Grab gelegt haben. Also das ist natürlich für mich schon ein neues Ergebnis.
Die geborgene Keramik wird der Lausitzer Kultur zugeschrieben. Der Arzt und Allgemeingelehrte Rudolf Virchow hat den Begriff eingeführt. Er beschreibt die vorslawische Keramik, die sich durch bauchige Formen und Ornamente auszeichnet. Der Fund hat sich unter den Kollegen schnell herumgesprochen.
Wirklich, die Kollegen im Westen sind echt neidisch. Die sagen, oh, so schöne Lausitzer Kultur, so schön.
Um den ca. 20 x 20 Meter großen Fundort vermuten die Wissenschaftlerinnen noch weitere Gräber. Hier aber gilt Denkmalschutz vor Ausgrabung. Die rund 50 Gefäße und weitere Fragmente werden nun auch mit Hilfe von 3D-Aufnahmen vom Fundort weiter untersucht und kommen anschließend ins Brandenburgische Zentralarchiv für archäologische Funde nach Wühlsdorf.
Ein Beitrag von Josephine Jahn. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Diese Sendung gibt es auch als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.